und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Alp und Weibitz. Ja, Megatrends, ein großes Wort unserer Zeit. Welche Megatrends wir in den nächsten Jahren aus Investorensicht interessant finden, warum das sehr gut zu unserem Schumpeter-Ansatz passt und welche Aktien wir dahingehend im Portfolio haben, darüber möchte ich heute reden. Mein Name ist Christina Bambach und mit mir zusammen sitzen Dr. Ernst Konrad, unser Lead-Portfolio-Manager. Hallo Ernst.
Hallo Christina, willkommen liebe Zuhörer.
Und zusammen sitzt auch noch Dr. Johannes Meyer, Chefvolkswirt bei Alp und Weibitz.
Hallo Christina, schönen guten Tag.
Ja, beginnen wir vielleicht mal mit einer relativ einfachen Einstiegsfrage, zumindest auf den ersten Blick. Johannes, was ist denn überhaupt so ein Megatrend und warum ist es genau für Investoren so interessant?
Ja, das ist ja tatsächlich ein Modewort in aller Munde. Der Begriff kommt ursprünglich von John Naisbitt, einem US-Autor. 1982 hat er das zum ersten Mal verwendet. Und man kann sagen, es dreht sich um langfristige globale Trends, die eben tiefgreifende Veränderungen in der Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft und auch in der Politik verursachen. Und eine interessante, aus meiner Sicht auch für den Investor interessante Eigenschaft dieser Entwicklungen ist, dass sie eben nicht linear verlaufen, sondern häufig langsam anfangen, auch immer mal wieder von Rückschlägen gekennzeichnet sind und dann aber eine starke Dynamik entwickeln. Da haben viele vielleicht dieses Hype-Cycle-Modell im Kopf, wo es eben Übertreibungen gibt und dann eben auch wieder Korrekturen gibt. Ja, und so ein Megatrend, man sagt auch oft dazu, das ist wie eine Lawine in Zeitlupe. Er fängt, wie gesagt, langsam an und hat dann aber überragende Bedeutung eben für viele Teile der Gesellschaft. Und das macht es dann eben auch für den Investor durchaus interessant, sich daran zu orientieren.
Ernst, würdest du sagen, der Aktienkurs folgt dann diesem Hype-Cycle?
In gewisser Weise ja, wobei natürlich die Börsen immer antizipieren. Das heißt, es wird am Anfang vermutlich relativ viel eingepreist. Dann schaut man mal, ob die Realität nachzieht, so wie Johannes gesagt hat. Also wie schnell baut sich die Lawine auf? Und wenn man dann sieht, ja, die baut sich tatsächlich auf, dann wird die zweite und dritte Stufe gezündet. Und da wird dann typischerweise der Investor auch einsteigen. Manchmal hat man das Glück, dass man ganz vorne einsteigt, aber das ist eher die Ausnahme.
Ja, da sind wir auch fast schon bei unseren Herausforderern. Wir haben ja den Schumpeter-Aktienansatz, sprich wir haben Herausforderer und Monopolisten. Auf den ersten Blick würde ich jetzt mal sagen, okay, da sind eher Herausforderer, sprich disruptive Unternehmen, vor allem in diesen Hype-Cyclen unterwegs. Wie passt es denn, warum sind auch Monopolisten in dem Bereich vertreten?
Monopolisten sind auch deswegen vertreten, weil eben große Unternehmen sehr viel investieren, also beispielsweise zuletzt in künstliche Intelligenz, Microsoft oder auch Alphabet. Und die sind eben immer wieder in der Lage, sich neu zu erfinden, weil sie einfach die großen finanziellen Ressourcen haben. Und selbst wenn sie intern nicht auf solche neuen Trends stoßen, dann kaufen sie einfach zu. Also die sind zunehmend aktiv wie Venture-Kapitalgeber.
Ja, und der Schumpeter-Ansatz passt dazu natürlich auch ideal, denn er bietet ja zum einen die Möglichkeit, in einer sehr frühen Phase dieses Megatrends schon einzusteigen, wenn eben noch nicht so klar ist, wer sich da durchsetzt und wo es Umbrüche gibt. Und auf der anderen Seite, wenn man dann eben etwas später teilnehmen möchte oder investieren möchte, dann bieten sich die Monopolisten an, denn dann hat sich das Ganze ja schon etwas gesettelt, der Trend wird klarer. Und die Erträge, die sich dann eben bieten, sind vielleicht nicht mehr ganz so hoch, aber eben stabiler. Also hier passt eben aus unserer Sicht dieser Schumpeter-Ansatz ideal zu dieser Fokussierung auf große Trendentwicklungen in der Wirtschaft.
Genau. Die Herausforderer sind typischerweise in der ersten Stufe, wenn die Lawine noch relativ klein ist, wenn man auch noch nicht weiß, ob sie tatsächlich so zerstörerisch und umstürzlerisch sein wird, wie man erhofft. Und bei den Monopolisten, die kommen dann oft etwas später erst in den Markt, aber es ist dann eben nachhaltiger und dauerhafter. Und deswegen, Johannes hat es gesagt, ideale Kombination aus beidem.
Ja, ein gut diversifiziertes Portfolio braucht eben beides. Du, genau. Ernst, du hattest gerade schon die KI in den Mund genommen. Ich würde noch mal ein Stück zurückgehen. Wir reden über Megatrends. So ein Megatrend, das ist ja im Endeffekt ein Stichwort. Ich sage jetzt mal Digitalisierung oder digitale Welt. Das lässt sich aber eben auch noch mal in Subtrends unterteilen. Lasst uns doch mal gemeinsam ein paar Megatrends aus unserem Portfolio durchgehen. Warum ist es ein Megatrend? Weil es wird vielleicht auch von der volkswirtschaftlichen Seite gestützt und vor allem, welche Aktien haben wir denn in dem Bereich? Jetzt hatten wir schon digitale Welt, lasst uns doch damit beginnen. Johannes, warum ist es ein Megatrend?
Ja, ich denke, da muss man sich nur umschauen im Leben, in der Wirtschaft. Eine ehemalige HP-Chefin hat mal gesagt, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Es ist sicherlich der dynamischste Megatrend, den es zurzeit auch in den vergangenen Jahren gibt. Er hat ja viele Bereiche der Wirtschaft erfasst, Handel, Dienstleistungen natürlich. Da ist man schon sehr weit. Bau, Industrie, öffentliche Hand hat sicherlich noch viel Potenzial. Und wenn man dann mal das Ganze so etwas abschichten will, welche tatsächlichen Bereiche bieten sich denn für Investitionen an, dann schauen wir zum einen auf den Bereich E-Commerce, der für uns nach wie vor nicht das Ende der Fahnenstange erreicht hat. Hier sind die Anteile zwar gestiegen, aber da ist nach wie vor in vielen Bereichen der Welt noch Potenzial für weitere Zugewinne in den Marktanteilen. Ja, und auch in anderen Bereichen, die die Plattformökonomie betreffen. Ja, denken wir an das große Schlagwort Metaverse, aber auch an die Sicherheit im Internet beispielsweise, an das Thema New Work, also wie wird künftig zusammengearbeitet, wie werden Systeme verbunden. Da spielt sich eben wirklich viel Dynamik ab. Da sind große Player unterwegs, aber eben auch immer wieder interessante Herausforderer, nach denen wir ja auch ganz aktiv suchen und in denen wir zum Teil ja schon intensiv investiert sind.
Ja, du hast gerade schon E-Commerce gesagt, vielleicht mal als Fact. Wir haben eine weltweite E-Commerce-Penetration von ca. 22%. In Südamerika sind das als 12%, in den USA schon ein Stückchen mehr mit 25%. Da denkt man jetzt natürlich in erster Linie mal an Amazon. Aber Ernst, ich glaube, du weißt, auf welche Aktie ich hier raus will. Wir haben noch einen zweiten und das ist nämlich ein klassischer Herausforderer in dem Bereich, die Mercado Libre. Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was sagen.
Ja, die Mercado Libre ist eben die Amazon Lateinamerikas. Also Amazon hat da traditionell gewisse Probleme. Das liegt sicher auch daran, dass die Lateinamerikaner immer gewisse Vorbehalte gegenüber US-Unternehmen haben. Und Mercado Libre kombiniert nicht nur das Geschäftsmodell von Amazon für den lateinamerikanischen Markt, sondern hat eben auch Zahlungsdienstleistungen dabei, also ein großes Geschäft, so wie PayPal etwa. Amazon Pay gibt es natürlich auch, aber da versprechen wir uns eben einiges, weil in diesem Bereich der globalen Ökonomie die Penetration, Johannes hat es gesagt, noch relativ gering ist.
Ja, und Lateinamerika ist total underbanked. Ich glaube, das sieht man auch am Wachstum, soweit ich das im Kopf habe. 23% Topline-Wachstum in Mercado Libre, 50% Bruttomarge, das sieht man schon, da ist auch Geld zu verdienen.
Richtig. Wichtig ist uns auch, dass nicht jeder Megatrend wirklich für einen Investor interessant ist. Also ich möchte da vielleicht mal auf den Bereich Demografie hinweisen. Also es gibt natürlich interessante Geschäftsmodelle, also alles, was mit Betreuung zu tun hat, vom Kleinkind bis zum hilfsbedürftigen älteren Menschen. Aber es gibt dort kaum Anbieter, die tatsächlich gewinnorientiert sind, sodass man in diesen Trend eben nicht so gut investieren kann. Das ist eben auch wichtig.
Da sind wir jetzt schon beim zweiten großen Trend, der demografische Wandel. Welche Subtrends gibt es denn da so? Wo können sich da Investoren umschauen, Johannes?
Nee, vielleicht vor die Klammer gesetzt, die Demografie ist ja zurzeit aus mehreren Gesichtspunkten sehr dominant auch. Wir haben weltweit erstmal eine weiterhin stark steigende Bevölkerung, gleichzeitig aber in den etablierten Märkten, wo sich ja auch die meisten Investoren tummeln, eben eine zunehmende Alterung. Das betrifft Europa in besonderem Maße, aber auch in anderen Regionen. In Deutschland, wenn man sich das mal anschaut, bei uns der sogenannte Altenquotient, also das Verhältnis von sozusagen Rentnern zur arbeitenden Bevölkerung, der liegt aktuell so bei 30%, steigt aber perspektivisch in Richtung 50%. Da sieht man schon, was das eben dann für eine Wucht hat. Und was eben da sich auch nochmal zeigt, und das betrifft viele Megatrends, man ist ja eben nicht auf Prognosen angewiesen, ja, sondern diese Bevölkerungspyramide, das ist eigentlich schon der Blick in die Zukunft. Ja. Die heutigen Kinder sind die zukünftigen Arbeitnehmer und die heutigen Erwachsenen sind die zukünftigen Rentner. Und man muss das also eigentlich nicht vorhersagen. Aber wie Ernst sagt, die Frage ist eben, findet man da wirklich auch Geschäftsmodelle, die von dieser Entwicklung profitieren können. Da kann man natürlich an den gesamten Gesundheitsbereich, Pharmabereich denken. Ja, ein größerer Anteil des Bruttoinlandsproduktes, des Staatshaushalts wird auch in die Gesundheitsleistungen, in die Versicherungsleistungen fließen müssen. Dennoch ist es da oft nicht so ganz einfach, interessante Geschäftsmodelle zu finden. Aber es bietet sich auch immer die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen über Bande zu spielen. Denn die Megatrends, und das sieht man bei der Demografie besonders gut, interagieren eben sehr stark miteinander. Also zum Beispiel diese demografischen Trends wirken sich dann eben auf andere große Bereiche aus oder schieben die nochmal weiter an. Wir kommen ja nachher nochmal zum Thema Infrastruktur. Ja, da ist die demografische Entwicklung natürlich einer der großen Treiber. Und auch für das makroökonomische Umfeld spielt die Demografie eine große Rolle. Und insofern, also auch wenn man nicht immer das ideale Geschäftsmodell findet, sind diese Megatrends eben in allen Bereichen unseres Portfolios immer zu einem gewissen Anteil zu finden.
Das ist genau richtig. Zum Beispiel gerade der Megatrend Demografie hilft natürlich auch unserem Geschäftsmodell, weil die Nachfrage nach qualitativ guter Beratung und privater Altersvorsorge einfach zunimmt. Und das wäre so über die Bande gespielt, woran man vielleicht nicht unmittelbar denkt.
Und ansonsten haben wir in dem Bereich natürlich die interessanten Pharmafirmen auch prominent im Portfolio, sowohl die etablierten als auch ja, vielleicht Herausforderer von bestimmten Bereichen. Ich denke da gerade an die neuen mRNA-Technologien beispielsweise, die ja in vielen Bereichen Einsatz finden und finden werden.
Genau.
Da kann man dann vielleicht sogar sagen, auch im Pharmabereich gibt es durchaus Herausforderer, die schon gut investierbar sind und auch nach vorne interessante Ertragspotenziale dann bieten können.
Definitiv. Also zum Beispiel die BioNTech, die eben Marktführer bei dieser mRNA-Technologie ist und an sich aus der Onkologie, also aus der Krebsforschung kommt und jetzt auch wieder zurückkehrt und da eben einiges in der Pipeline hat, was sehr vielversprechend aussieht.
Ja, da sind wir beim Stichwort personalisierte Medizin. Gestern einen interessanten Artikel auch dahingehend gelesen. Eigentlich müssten wir schauen, dass wir Unternehmen auch mal auf dem Schirm haben, die eben das ewige Leben ermöglichen. Denn wenn die Bevölkerung immer älter wird, dann sollte sie auch länger arbeiten, um das zu finanzieren. Und da ist es wichtig, dass wir gesund bleiben.
Das ist völlig richtig. Das wünschen wir uns alle, ja.
Genau. Ernst, du hattest gerade eben als Eingang gesagt, nicht alles, was irgendwie interessant ist als Trend, ist auch investierbar. Da haben wir ja schon länger auch die erneuerbare Energien beziehungsweise eben die Dekarbonisierung im Blick als Megatrend. Ein sehr regulierter Markt, der eben sehr schwer investierbar ist. Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen.
Ja, das ist ein Markt, der natürlich auch stark staatlich beeinflusst wird. Dort wird ganz gezielt gefördert. Und das fördert natürlich bei Unternehmen dieses sogenannte Rent-Seeking-Behavior, sprich, dass Unternehmen eben in Bereiche investieren, nicht die unbedingt die profitabelsten sind, aber wo einfach die Förderung am höchsten ist. Um diesem Problem ein bisschen auszuweichen, haben wir uns entschlossen, auch wieder indirekt über Bande zu spielen, nämlich über die Brookfield Energy, die eben verschiedene Projekte im Bereich erneuerbare Energien, Dekarbonisierung hat. Das geht da um Windparks, aber auch um Solarparks, um Wasserstoff und sozusagen die ganze Klaviatur, sodass wir uns dann nicht auf einen Bereich festlegen müssen, sondern da breit investieren.
Ja, das ist auch das Schöne an der Brookfield. Also 50% der Revenues kommen aus Wasserkraft, 23% aus Windkraft und der Rest aus Solar und so weiter. Das ist ein schöner Mix, weil man hat ja häufig, wir hatten mal die Ørsted im Portfolio, wenn der Wind, also größter Offshore-Windanlagenbauer, wenn der Wind halt nicht da ist, dann sind halt auch die Revenues nicht da und das kann man sehr, sehr schlecht steuern.
Genau.
Von daher ist es auch hier wieder ein schön breit diversifiziertes Portfolio innerhalb eines Unternehmens.
Genau. Also es ist so, wie wenn man in einen Fonds investiert.
Ja, vielleicht als letzten Megatrend, auch der ist schon gefallen, Infrastruktur. Johannes, was muss ich mir da vorstellen?
Ja, das ist eine Trendentwicklung, die wir sehen, die vielleicht bei den etablierten Zukunftsforschern, die ja so in aller Munde sind und diese Megatrend-Heatmaps aufschreiben, weniger auf der Uhr ist. Hintergrund ist, dass wir uns, wenn wir uns die globale Wirtschaft anschauen, feststellen, dass eigentlich über die letzten Jahre und Jahrzehnte sowohl in den USA als auch in Europa die Investitionsseite doch deutlich unterproportional oder zu schwach ausgefallen ist. Das heißt, sowohl die öffentliche Hand als auch die private Hand hat in den letzten Jahren doch sehr stark von der Substanz gelebt. Und das spiegelt sich jetzt dann auch in niedrigeren Wachstumspotenzialen. Und jetzt kommt eben vor allem auch mit Aufkommen der Covid-Krise und dem dadurch entstehenden inflationären Druck ein Umfeld zustande, was eben diesen Druck in Richtung Investitionen, auch Kapitalinvestitionen, also klingt heute schon fast veraltet. Wir haben vorher viel über digitale Welt gesprochen, aber tatsächlich auch Kapitalinvestitionen plötzlich wieder sehr attraktiv erscheinen lassen, denn viele Geschäftsmodelle sind zurzeit sehr personalintensiv und wenn eben der Lohndruck hoch ausfällt und vermutlich auch strukturell höher ausfällt, dann macht es eben plötzlich Sinn, auch wieder mehr in die Kapitalinfrastruktur zu investieren. Und das spiegelt sich dann eben in Prozessen, die automatisiert werden zum Beispiel wieder und sozusagen befeuert von der Seite eben auch andere große Trendentwicklungen. Ja, und in diesem Bereich haben wir uns umgeschaut, haben auch so das ein oder andere schon interessante Geschäftsmodell gefunden, beispielsweise auch in Netzinfrastrukturrichtung denken wir da. Und wie gesagt, wir glauben eben, dass das auch kein kurzfristiges oder zyklisches Phänomen ist, sondern schon eine etwas längere Haltedauer haben wird. Ob man es dann als Megatrend interpretieren muss oder nicht, das ist vielleicht gar nicht so ganz die entscheidende Rolle, aber ein struktureller Trend, für den es sich lohnt, eben nach interessanten Geschäftsmodellen zu suchen.
Jetzt hast du gerade von in einer gewissen Weise Effizienzsteigerung bzw. arbeitssparende Investitionen gesprochen. Ernst, welche Unternehmen gibt es denn da und welche Produkte?
Also alles, was irgendwie mit Automatisierung, Digitalisierung zu tun hat, Stichwort Halbleiter, da sind wir prominent investiert in dem taiwanesischen Marktführer TSMC. Aber Johannes hat schon angesprochen, Netzwerke, die gute alte Cisco. Das sind also Unternehmen, die weiterhin ihre Berechtigung haben und eben auch in Zukunft sprudelnde Gewinne erwarten lassen. Dieser Trend zur Automatisierung oder zur Infrastruktur, Kapitalinvestitionen, spielt beispielsweise auch wieder bei der demografischen Entwicklung eine Rolle, Stichwort Arbeitskräftemangel. Arbeitssparender technischer Fortschritt, ein etwas altmodisches, sperriges deutsches Wort, aber trotzdem, da muss man investiert sein. Und das ist vor allem ein sehr profitables Feld, aber auch klassische Anbieter von Kapitalgütern, so jemand wie eine Siemens oder eine Legrand.
Ja, jetzt mit Blick auf die Uhr vielleicht zum Abschluss noch, wenn ich jetzt Investorin bin oder überlege, in unseren Fonds zu sparen. Jetzt haben wir eine super Jahresauftakt-Rallye gesehen, der Nasdaq ist bei plus 11, Eurostox bei plus 12. Sind uns die Aktien schon weggerannt? Wie seht ihr das? Johannes.
Nein. Ja, also grundsätzlich würde ich das auch so sagen. Also man muss aber auch an der Stelle vielleicht nochmal unterscheiden zwischen zyklischen Entwicklungen und Kräften und eben den Trendentwicklungen, auf die wir ja als längerfristig orientierte Investor ganz klar setzen. Dass der Zyklus aktuell dynamisch in Bewegung ist, ja, die Notenbanken reagieren auf den doch stärkeren Inflationsdruck mit Zinsanhebungen und wo da genau dann sozusagen der Hochpunkt erreicht ist und wie schnell der Zyklus wieder zurückkommt, das kann heute niemand ganz genau sagen. Aber klar ist aus unserer Sicht, je höher die Zinsen kurzfristig gehen, desto stärker fällt dann auch die wirtschaftliche Schwäche aus. Und die längerfristigen Trends, die wir jetzt gerade hier thematisiert haben, die sind davon eigentlich wenig betroffen. Es kann durchaus mal sein, dass es eine gewisse zeitliche Verschiebung gibt, beispielsweise bei dem Thema Infrastrukturinvestitionen, dass hier die Unsicherheit temporär mal etwas ausbremst. Aber mit Blick auf einen Anlagehorizont, der dann etwas über diesen taktischen Zeitraum hinausgeht, bleibt das in jedem Falle sehr interessant. Denn wie gesagt, diese strukturellen Treiber der Trendentwicklung, die wir ja gerade diskutiert haben, die sind vom Zyklus eigentlich nicht oder allenfalls nur gering betroffen.
Ich würde da vielleicht noch eine Analogie zu den Wetterphänomenen machen. Also der Megatrend ist dieser Anstieg der Durchschnittstemperatur. Aber trotzdem gibt es wärmere und auch weniger warme Jahre, die eben überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich sind. Und wichtig ist, auf den richtigen Trend zu setzen. Und das andere ist sozusagen Rauschen.
Na, schöner hätte man den Podcast ja jetzt fast nicht abschließen können, Ernst. Vielen Dank. Ja, schön. Dann würde ich sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge, liebe ZuhörerInnen. Und ich bedanke mich bei dir, Ernst, und dir, Johannes, für den wertvollen Input. Bis zum nächsten Mal. Investieren Sie intelligent.
Danke, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Alles Gute.